In einem schönen und kommunikativ hergerichteten alten Militärbau in Erlangen hat mich Markus Hanauer hier empfangen. Und wir sitzen hier bei Spirit Link. Spirit Link ist eine Agentur hauptsächlich für Medizintechnik und Pharma. Mhm. Und was faszinierend auffällt, wenn man die Webseite anschaut, schon 7-mal ist diese Agentur von Great Place to Work als bester Arbeitgeber gekennzeichnet worden. Und Markus Hanauer, der mir gegenüber sitzt, hat Spirit Link 1999 gegründet. Als Geschäftsführer realisiert er heute noch ungewöhnliche Konzepte, zum Beispiel für das gemeinsame Arbeiten der 60 Mitarbeiter und auch mit Kunden. Markus, gemeinsam, das Wort taucht auf eurer Homepage überall immer wieder auf. Was hat's damit auf sich?
Mhm. Also danke erstmal, dass du da bist, freut mich sehr. Ich kann dir eine persönliche Antwort dazu geben und eine aus einer Firmenperspektive. Und ich starte mal mit der persönlichen. Also ich habe viel Zeit auch damit verbracht, meinen inneren Antreiber besser zu verstehen und habe den formuliert mit einer Begleiterin von mir mit dem Thema Gemeinschaft schaffen. Und die Leute, die mich ein bisschen kennen oder die mich viel kennen, die spüren ganz gut, dass das wirklich so ein Antrieb ist, den ich habe. Und den habe ich, was meine Familie angeht, den habe ich, was meinen Freundeskreis angeht, den habe ich, was die Arbeit angeht. Und da genau bezogen auf die Kunden und auch auf das, wie wir miteinander arbeiten. Mhm. Also ich habe einen sehr hohen Antrieb, gute Gemeinschaft zu erzeugen. Mhm. Ganz tiefer Antrieb. Und daher kommt dann auch dieses Gemeinsam. Mhm. Das ist das eine. Und das andere jetzt mehr aus einer fachlichen oder aus einer Business-Perspektive gesprochen. Wir merken so, dass diese Art und Weise, wie Agenturen und Kunden zusammenarbeiten, die kommt halt echt noch so aus den 70er, 80er Jahren, ne? So diese Vorstellung, der Kunde weiß ja nicht ganz genau, was er will, schreibt das in einem Briefing runter und schickt das an die Agentur und dann macht die Agentur vielleicht das kreative Meisterwerk und löst ein ganz komplexes Problem für sich. Mhm. Und das ist unser Gefühl einfach, dass das nicht funktioniert, also ganz und gar nicht, sondern dass schon der Denkfehler meiner Meinung nach da anfängt, wie ein Kunde mittlerweile aufgestellt ist. Die meisten unserer Kunden sind eher in komplexen Silos organisiert und einen großen Teil, den wir machen, ist den Kunden erstmal zu helfen, wieder zum Gemeinsamen zu kommen. Also vielleicht auch zu einer Gemeinschaftswirklichkeit zu kommen, was eigentlich die Aufgabe ist, was das Problem ist, wo eine Wertschöpfung drinstecken könnte. Und dann versuchen wir mit den Kunden eben gemeinsam und sehr eng und nicht eben über Briefing-Dokumente, sondern vielmehr in Workshops sauber rauszuarbeiten, worum es eigentlich geht und wo man schlau ansetzen kann.
Das klingt ja danach, als wenn ihr einen Auftrag übernehmt, das gleich so eine Art Change-Projekt für den Kunden ist.
Ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung, ja. Also die Kunden kommen nicht wegen Change-Themen zu uns, aber viele Kunden merken, dass diese Arbeitsmethodik, die wir ihnen mitbringen, bei ihnen dann doch was Größeres verändert. Wir haben manche Kunden, die machen es wirklich explizit. Die sagen uns, wir wollen hier unser neues Röntgengerät in den Markt einführen, aber macht mal bitte gleichzeitig eine Begleitung von unserem Team in neuen Arbeitsmethoden. Mhm. Also ganz spannend, ja. Also da kommt vielleicht auch in der Zukunft noch ein neues Geschäftsmodell auf uns zu.
Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr mit so einem Kunden so ganz anders umgeht als andere Agenturen?
Naja, wir haben wirklich viele Kunden, die uns von der Seite auch schon länger kennen und das sehr schätzen und da einen hohen Wert sehen. Wir haben auch andere Kunden, die finden das eher befremdlich. Also wir haben auch schon Spiegelungen bekommen von Kunden, die wollen einfach eher diese Werkbankhaltung haben und für die sind wir schwierig. Und das kann ich auch total verstehen aus einer Kundenperspektive, wenn ich jemand haben will, der einfach nur macht. Und dann, da sind wir echt kompliziert dann aus der Sicht. Mhm. Und dann auch oft nicht die richtigen, glaube ich, ne? Mhm. Und das ist aber echt eine Kunst, finde ich. Da habe ich auch noch nicht irgendwie, oder wir auch noch nicht als Organisation den Clou raus. Mhm. Wie kriegt man das gut hin, das schnell rauszufinden, ob man eigentlich zusammenpasst oder nicht? Weil dann spart man eigentlich dem Kunden und uns selber sparen wir uns echt Zeit und Schmerzen vor allem auch, wenn man das früher rausfinden würde. Also da sind wir auf der Suche.
Aber nochmal so für die Vorstellung, wie läuft so ein Prozess dann ab, wo alle gemeinsam an einem Thema arbeiten?
Mhm. Also das ist wirklich dann ganz workshop-orientierte Arbeit, die wir da machen. Das sind sehr intensiv und gut vorbereitete Workshops von uns. Also das lässt sich wirklich mit einem Facilitator eigentlich vergleichen, was wir da machen. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Google Sprint Methodik abgewandelt für unser Thema. Ja, also wir bieten wirklich mit Kunden, haben dieses Jahr wahrscheinlich wieder so 8, 9 solche Sprints gemacht, wo wir dann große Kundengruppen nehmen. Das sind dann typischerweise 10 bis 15 Personen von Kundenseite. aus Einheiten, die normalerweise nicht eng miteinander, die sind normalerweise nicht in einem Raum. Also die, da ist dann irgendwie der Vertrieb aus Amerika dabei, da ist die Rechtsabteilung mit einer Person dabei, da ist jemand von der Medizin dabei, dann ist jemand aus der Produktentwicklung mit dabei, also eher von der technischen Seite kommend und so weiter und so fort. Also Einheiten, die oft nicht unbedingt eng miteinander sind. Und wir orchestrieren die dann dadurch, durch diesen Prozess. Und das hat dann eine Mischung aus einem inhaltlichen Erarbeiten oder erstmal verstehen eigentlich, was ist eigentlich unsere Herausforderung oder die Chance und gleichzeitig auch einem gruppendynamischen Prozess, den wir da begleiten. Ne?
Das heißt, wenn ihr euren Auftrag erledigt habt, ist damit in der Organisation was passiert, wo die sagen, naja, beim nächsten Mal sollten wir es ähnlich machen oder so.
Und das passiert eben schönerweise ganz oft, dass diese Ergebnisse, die aus diesem Prozess rauskommen, eine ganz andere Stabilität haben verglichen mit dem normalen Prozedere. Also wenn sich die Gruppe die Zeit nimmt, diese 3 bis 5 Tage miteinander so zu verbringen, haben die Outputs, die daraus entstehen, eine ganz andere Halbwertszeit, als es normalerweise so ist. Und das ist ein schönes Gefühl zu merken. Also das ist ja erstmal kontraproduktiv, ne? Ich glaube, kontraintuitiv. Also ich glaube, der Zeitgeist ist ja oft eher dieses, nee, wir müssen jetzt schnell was machen. Und wenn man sich aber, glaube ich, dieses schnell machen mal anschaut, was das eigentlich kostet, ist verrückt, ne?
Das wäre auch meine nächste Frage. So, das klingt danach, als wäre das aufwendiger, als würde man mehr Energie da reinstecken müssen. Das heißt, damit müsstet ihr auch teurer sein. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also unsere Berechnungen ergeben, dass es kumuliert günstiger ist, der Ansatz. Also wir haben auch Kunden, wo wir mit Einkäufern vom Kunden auf so Savings-Perspektive gehen und wirklich schauen, was sind die Gesamtkosten dieses Ansatzes versus dem klassischen Ansatz. Und es gibt von einem sehr großen Kunden von uns wirklich Einkäufer, die da massive Savings nachweisen können gegenüber dem klassischen Ansatz. Und wir haben tolle Kunden, die wirklich realisieren, sagen, wir machen es nur noch so, weil das viel günstiger ist als dieser klassische Weg, der auch die Leute auch oft den Wahnsinn treibt, muss man sagen. Ne? Also so dieses komplett heterogene Arbeiten und fragmentierte Arbeiten. Ich glaube, das gibt schon zunehmend Menschen, die verstehen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, so zu arbeiten.
Klingt auch so ein bisschen nach agilem Ansatz, nach agilem Arbeiten mit dem Kunden.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, sehr schön. Ihr habt so einen Dreiklang, hast du mal beschrieben, als Zielorientierung. Das ist als erstes Kundenzufriedenheit, als zweites Mitarbeiterzufriedenheit und erst als drittes dann das Ergebnis. Das ist auch ungewöhnlich. Bei vielen steht das Ergebnis ja vorne.
Also die Rendite oder die Wirtschaftlichkeit,
ja,
ne?
Genau. Ja. Wie kommt es dazu, dass ihr das so ein bisschen umgedreht habt und die Rendite erst an dritte Stelle stellt?
Ich könnte auch wieder kurz mit einer Geschichte anfangen, weil dann ist so ein bisschen vielleicht auch der emotionale Hintergrund, was da war. Die Situation war 2010, 2011 haben wir ganz viele Anfragen bekommen von so großen Agenturnetzwerken, die Agentur zu verkaufen. Das war immer auch ein Traum von uns, irgendwann mal irgendwie in so ein Netzwerk zu verkaufen und dann Millionär zu sein. Und dann haben wir uns aber sehr, sehr in einem sehr späten Zeitpunkt dagegen entschieden, das zu machen und haben daraus dann so einen Reflexionsprozess gestartet, warum haben wir es jetzt eigentlich nicht gemacht, weil es war immer unser Traum. Und haben da realisiert, dass das uns klar war, dass wir ab dann die 1 klar gesetzt hätten mit der Rendite. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir an so ein Netzwerk verkauft hätten, wäre es nur noch um Wachstum und Rendite gegangen. Also die 1 wäre ganz klar die Euros gewesen oder Dollars, wie auch immer. Ne? Und wir hatten das Gefühl, dass wir unsere Kultur und andere Werte dafür opfern würden, eben auch Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Und da haben wir dann für uns diesen Sinn formuliert mit Erfolg verglücklichen. Und den haben wir übersetzt in diese 3 KPIs mit dieser ganz bewussten Reihenfolge menschliche Zufriedenheit vor dem wirtschaftlichen Ergebnis. Das heißt Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit vor der Rendite. Auch aus einer Logik oder aus einer Denke raus, dass die Rendite sowieso stimmt, wenn die Kunden happy sind und unsere Mitarbeiter happy sind.
Hat sich das bewiesen?
Ja.
Sehr schön.
Also das bisschen Verrückte daran ist, dass wir es so rum machen und trotzdem irgendwie eine deutlich höhere Profitabilität haben als die meisten unserer Wettbewerber. Das ist ja ein bisschen verrückt, ne?
Ja. Ja, ist ein schönes Beispiel, dass es tatsächlich so geht. Und damit sind wahrscheinlich die Mitarbeiter auch viel lieber bei euch bei der Arbeit. Denn wie gesagt, Mitarbeiterzufriedenheit ist ganz wichtig. Dann strahlt es wahrscheinlich auch auf die Kunden aus. Die sind dann lieber eure Kunden, weil den Mitarbeitern es auch mehr Spaß macht. Und damit dürftet ihr wahrscheinlich auch nicht so viele Probleme haben, neue Mitarbeiter zu rekrutieren.
Genau. Und du hast natürlich diesen Punkt, dass die bei uns jetzt in dem Dienstleistungsgeschäft, ne, also Mischung zwischen Beratung, Agentur, kreativer Wertschöpfung, geht es ganz viel darum, wie, was du schon gesagt hast, also wie geht es den Menschen? Das spürt ja auch ein Kunde. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie lang bleibt so ein Mensch? Ne? Und was für Menschen können wir überhaupt zu uns gewinnen, hier bei unserer Sache mitzumachen? Mhm. Und das ist, also wir haben ein Viertel der Fluktuation, die in unserer Branche normal ist. Und das ist ein Riesenkundenwert. Ne? Also wenn wir arbeiten nur für die Healthcare-Industrie, das heißt, es ist schon eher kompliziert von den Inhalten, die wir so vor uns haben. Das ist für den Kunden ein Riesenvorteil, wenn so ein Team bei uns oder die einzelnen Experten auf unserer Seite halt nicht nach 3 Jahren wieder wechseln, sondern halt eher 8, 9 Jahre bleiben. Ne? Mhm.
Wie kann man sowas steuern, dass Mitarbeiter zufrieden sind? Was tut ihr da?
Ich glaube, steuern ist echt schwierig. Ja. Ja. Also ich glaube, das ganz Zentrale ist, diese Bedeutung darauf zu setzen. Also für uns hat es, und ich glaube, das hat bei mir wirklich was Persönliches und auch bei den anderen Mitgründern und Geschäftsführern hat es einfach einen hohen Stellenwert. So, wir wollen so arbeiten mit Menschen. Also es hat was mit Menschenbild zu tun, was wir vorhin hatten. Und das hat, glaube ich, was mit einer inneren Haltung zu tun. Wie will ich, dass mit mir umgegangen wird? Wie will ich mit anderen Menschen umgehen? Und ich glaube, diese hohe Priorität auf dem Thema, die wirkt sich dann im Alltag ganz multidimensional aus. Das eine ist natürlich, wie baue ich das System auf? Ne? Also ich sehe mich immer so als Spielfeldgestalter. Ja, das erinnert mich ein bisschen an dem, was du vorhin von der Community erzählt hast. Das ist so, da baust du auch ein Spielfeld, hast du gebaut, ja, oder ihr habt dann ein Spielfeld aufgebaut. Und das sehe ich so ähnlich, ne, zu sagen, wie gestalte ich denn die Grundregeln? Und setze ich zum Beispiel auf Vertrauen oder setze ich auf Kontrolle? Wir setzen ganz viel auf Vertrauen zum Beispiel. Oder ein anderer Faktor, wo wir wissen, wo ganz viel Zufriedenheit dranhängt, ist, dass sich Menschen bei uns ganz, ganz wenig verstellen müssen. Ja, also ich glaube, dass ein Mensch sich als Mensch zeigen kann, das ist eine ganz große Wichtigkeit, wie es einem als Mensch geht. Also bei uns kann ein Mensch sagen, wenn er gerade eine privat schwierige Situation hat. Und dann wird das von den Kollegen angehört, ernst genommen und dann können wir so eine Person abfedern mal eine Zeit lang. Und dass dann mal eine Person mal ein Jahr lang weniger leisten kann, ist doch nicht schlimm. So, das kriegen wir doch hin, so als Gemeinschaft wieder. Ne? Das ist jetzt ein Facette hätte mal rausgenommen. Ja. Ne?
Müsst ihr die Mitarbeiter genau danach sehr intensiv aussuchen oder bringen eigentlich alle, die da sind, so diese Idee mit, wir wollen sehr wertschätzend miteinander umgehen, wir haben auch Verständnis dafür, dass nicht jeder immer gleich leistungsfähig ist, ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Mhm.
Also das Thema Auswählen, wer zu uns kommt, das spielt schon eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben da einen sehr intensiven Prozess, wie wir das machen und ich glaube, also es ist schon spannend zu sehen, wie auch Menschen, die eigentlich von ihrer Attitüde so sind, dass es zu uns passt, aber in anderen Umfeldern anders erzogen oder halt
sozialisiert
ja. wurden. Ne? Also das Thema, was du auch vorhin angeschnitten hattest. Wir hatten eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die kam von Accenture zu uns und die war halt ganz andere Spielregeln irgendwie gewohnt. Und die hat gesagt, Markus, warum soll ich da ehrlich sein jetzt in der Situation? Ne? Weil sie es natürlich nie anders gesehen hat, gelernt hat. Und also deswegen ist diese Auswahl schon total wichtig. Und wir machen das eben so, dass wir immer mindestens 8 bis 10 Personen in diesen Prozess involvieren von unserer Seite. Und über diese Gruppenperspektiven oder über die Einzelperspektiven in der Gruppe gelingt es uns jetzt eben seit 8 Jahren, muss man nicht einmal mehr die Probezeit zum Beispiel für eine Kündigung nutzen, weil wir da echt gut geworden sind in der Auswahl von Personen, ob es passt oder nicht. Und du brauchst, Entschuldigung, wenn eine Sache, die zum Beispiel echt wichtig ist, ist so Reflexionsfähigkeit von Menschen und eine Feedback-Annahmekompetenz. Und das machen wir eben auch ganz bewusst in dem Prozess, dass wir den Menschen Feedback geben im Prozess. Und da achten wir schon drauf. Also wenn wir jemand Feedback geben, dass wir sagen, hey, die und die Sachen haben wir in dem ersten Gespräch mit dir, fanden wir wirklich toll. Und da gab es 2 Aspekte, die wir ein bisschen schwierig fanden. Das war A und B. Wenn dann jemand reagiert, sagt, also das habt ihr sicher falsch gesehen oder sowas, dann weißt du so, na, das wird schwierig. Mhm. Also wenn, wir brauchen eine gewisse Offenheit, dass jemand mit unserem System klarkommt.
Mhm. Feedback ist ohnehin so ein Stichwort, glaube ich, bei euch. Wie sieht Feedback für die Mitarbeiter aus? Denn ich habe auch gehört von dir, ihr habt ja keine richtigen Abteilungen mehr, sondern Mitarbeiter ordnen sich jetzt irgendwelchen Projekten zu und sind da permanent woanders. Damit ist ja nicht so eine kontinuierliche Feedback-Möglichkeit für so einen Mitarbeiter gegeben. Oder wie habt ihr das gelöst?
Also ich halte die Feedback-Kultur, eine gute Feedback-Kultur für unglaublich mächtig in ganz vielen verschiedenen Dimensionen und auch für sehr erstrebenswert. Ja? Also auch jetzt wieder persönlich gesehen, finde ich das unglaublich toll, wenn ich gutes Feedback bekomme und gutes Feedback ist für mich auch kritisches Feedback. weil das hatte für mich eine ganz hohe Beziehungsaussage. Also ich habe zum Beispiel in der Geschäftsführung einen Kollegen, den Gunther, der gibt mir wirklich ganz eingemachtes Feedback, ja. Oder meine Kollegin Jacqueline hat mir Ende letzten Jahres so ein Feedback gegeben, was richtig ans Eingemachte ging. Und das finde ich so toll, weil klar mache ich irgendwie Sachen falsch oder eigne mir irgendwie falsche Sprachformen oder sowas dann an. Und wenn mir das jemand spiegelt, dann kann ich da total von lernen und zehren, ja. Mhm. Das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, genau, mit den Abteilungen. Also wir haben die Abteilungen in den ganzen, in unserem Großteil der Firma, in den ganzen Projektstrukturen aufgelöst. Da hatten wir früher so Abteilungen wie Medizin oder Konzeption oder Projektmanagement. Und wir hatten das Gefühl, dass wir Menschen einengen in Boxen, in diese Rollen. Und haben dann deswegen entschieden, wir lösen die Rollen auf und die Abteilungen auf. Und die Mitarbeiter können dann selber, und dieses System hat auch ein Team von Freiwilligen entwickelt, sich 13 Kompetenzen davon ein Kuchendiagramm zusammenstellen, die ihre 100% darstellen. Und dann kann jemand sagen, ich kann 50% bin ich stark in Marketingstrategie und 20% habe ich noch eine Gestaltungskompetenz und 20% eine technische Kompetenz und 10% Moderation. Und darüber können dann die Teams sich selber finden. Also ich kann darüber Kollegen oder Teams finden. Das ist noch gepaart mit einem Ampelsystem, wo ich mit rot-gelb-grünen Status sagen kann, wie ausgelastet ich gerade bin, kurzfristig und langfristig. Mhm. Und ich kann auch reinschreiben, was ich nicht machen will. Also ich kann auch sagen, ich habe übrigens nicht Lust auf die und die Projekte oder auf die und die, oder vielleicht mit denen den Kundenarten tue ich mir auch schwer.
Das klingt nach auch absoluter Selbststeuerung von Mitarbeitern bei der Zuordnung zu Aufgaben und zu Projekten. Und das funktioniert bei 60 Mitarbeitern.
Schauen wir mal. Also wir sind jetzt ein halbes Jahr so mit dem System unterwegs. Mhm. Wir haben uns auch ganz viel so mit Lalu und so die letzten Jahre beschäftigt, weil wir an der Organisation was machen wollten, weil wir gemerkt haben, da liegt ein Potenzial drin, da noch was zu verändern. Und hatten auch mit dem Team ganz viel diskutiert, zu wie viel Eigenverantwortung wollen wir gehen. Und jetzt haben wir eben dieses System erarbeitet, dass wir gesagt haben, ich glaube, wo ich sehr, sehr dankbar darüber bin, dass wir nicht einfach Copy-Paste gemacht haben, sondern uns wirklich mit uns selber beschäftigt haben und überlegt haben, was passt zu uns, und jetzt eben dieses System haben, was sehr auf Eigenverantwortung setzt, was aber noch eine Führungskomponente drin hat. Also wir glauben an gute Führung und wir haben dieses Thema so fachliche Führung vor 15 Jahren abgeschafft und haben ab dem Zeitpunkt nur Leute in Führung reingenommen, die wirklich starke Führungskräfte waren, eher auf einer menschlichen und kommunikativen Seite, nicht auf einer fachlichen Seite. Also fachliche Führung gibt es schon ganz lange nicht mehr bei uns. Mhm. Und da merken wir aber, dass das wollten auch viele Leute behalten. Also viele Leute wollten gar nicht in eine Welt gehen, wo sie dann komplett eigenverantwortlich unterwegs sind und niemand mehr haben, der sie auch mal ein Sparring geben kann oder mal eine Orientierung geben kann. Mhm. Und die Leute wählen sich jetzt eben aus einem Pool von Führungskräften ihre Führungskraft selbst aus.
Oh.
Wahnsinn. Das ist aber, wie gesagt, auch ein Experiment jetzt seit einem halben Jahr.
Aha. Und gibt es jetzt einige Führungskräfte, die ganz viele führen müssen, weil sich viele für sie entschieden haben? Oder habt ihr das irgendwie geregelt?
Also wir hatten vorher mit den Leuten, die Führungskompetenz haben, und ein bisschen drüber gesprochen, wie viele Leute wollen sie denn führen. Ne? Und du hast da Leute natürlich, wir haben eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die führt nur, ja. Und wir haben andere, die sagen, ich will aber auch noch mehr mit Kunden arbeiten. Ne? Also das ist ja auch dann an der Stelle auch wieder Teampotenziale entfalten, weil die Person ja auch selber sagen kann, ich bin, glaube ich, wirksamer oder bin glücklicher, Erfolg verglücklichen, wenn ich mehr führe oder wenn ich mehr mit dem Kunden arbeite. Und es gab jetzt, interessanterweise haben nur 15% von den Leuten, die wechseln konnten, haben gewechselt. Mhm. Also war jetzt gar nicht jetzt irgendwie riesig, die Bewegung, die da stattgefunden hat.
Das heißt, die 85% waren voll zufrieden mit ihrer bisherigen Führungskraft.
Oder vielleicht noch zwei andere Auslöser. Wir haben in diesem Jahr jetzt, also 2019, super viel Wandel gemacht, eben auch mit Rollen auflösen und, ne, und Abteilungen auflösen. Und da gab es schon auch das Feedback, dass manche gesagt haben, also ich brauche jetzt nicht auch noch Führungskraft gerade wechseln, das ist mir gerade ein bisschen viel. Und das andere war der Punkt, dass ein paar Leute gesagt haben, ich hätte vielleicht aber noch gerne jemand anders im Pool an der Führungskräfteauswahl. Also da haben vielleicht noch Leute noch als Alternativen gefehlt, wo die Leute hätten hinwechseln wollen. Ich glaube, das Gute ist aber, dass wenn jemand die Führungskraft wirklich stört oder auch im Alltag irgendwie einengt, dann wechselst du. Ne? Da findest du immer jemand bei uns im Pool, der dann besser passt. Ich glaube, das ist einfach eine gute Möglichkeit.
Ah ja, die Mitarbeiter dürfen auch sagen jetzt, ich will lieber bei einer anderen Führungskraft.
Genau, die dürfen auch jetzt wechseln. Also wir haben das auch quasi als eine wieder eigenverantwortungsbezogene Freiheit formuliert und haben gesagt, jeder kann jederzeit wechseln. Wir wollen natürlich nicht, dass jemand irgendwie Führungskräfte-Hopping macht, so um einen Zwei-Monatstag die Führungskräfte wechselt, weil das da auch nicht produktiv wäre.
Ja.
Aber wir haben gesagt, wenn es irgendwann nicht mehr passt zwischen dir und deiner Führungskraft, dann kannst du jederzeit sagen, willst da wechseln.
Wenn diese Führungskraft jetzt keine fachliche Führungskraft mehr ist, wie sieht dann Führung aus? Was macht die dann?
Also wir haben das so als so ein Dreieck formuliert mit drei Aufgaben. Das eine ist Begleitung, das zweite ist Orientierung und das dritte ist Einordnung. Also Begleitung ist einfach jemand, der da ist, wenn ich mal jemand brauche, der mir zum Beispiel in einer Entscheidung, die ich selber treffe, mal einfach ein Sparring gibt. Ja? Einordner ist wirklich am ehesten noch wirklich so diese klassische disziplinarische Führungsaufgabe zu sagen, wie gut waren jetzt meine Leistungen in dem Jahr und wie entwickelt sich auch mein Gehalt weiter oder was fehlt mir vielleicht noch, um auf eine Senior-Position zu kommen oder wie kann ich denn irgendwie mich, wenn ich irgendwie mein Verantwortungsvolumen steigern will, was müsste ich denn dafür noch tun oder welche Kompetenzen müsste ich vielleicht noch entwickeln? Und die Orientierung ist so ein bisschen die in der Welt Spirit Link mir Dinge zu erklären, Hintergründe nochmal zu erklären, über die Kultur nochmal vielleicht was zu erklären, was mir unklar ist, das System Spirit Link noch besser zu verstehen. Das sind so diese drei Aufgaben, die Führung hat. Aber es ist null Mikro, ne?
Ja, klingt so ein bisschen nach einer Coaching-Aufgabe, ne? So, ich coache meinen Mitarbeiter, das, was oft so beschrieben wird, aber nie so richtig gemacht wird. Ne?
Also ich glaube, das ist im Kern ist ein Coaching mit, aber dann doch noch diesem Twist, warum wir es nicht Coach nennen, ist dann doch irgendwie eine Jahresbeurteilung und eine Gehaltsentwicklung. Mhm. Da haben wir noch nichts richtig Schlaues. Ich habe auch noch draußen noch nichts richtig Schlaues dazu gesehen zu dem Thema. Also wenn da vielleicht auch irgendein Hörer irgendwie einen super Input hat, total gerne.
Wie oft kommen denn so Kontakte zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter zustande? Wahrscheinlich mehr als einmal im Jahr?
Die haben meistens ein wöchentliches Schurfix. Mhm. Halbe Stunde. Mhm. Manche machen das zweiwöchentlich. Eine halbe Stunde. Mhm. Und dann gibt es so ein Format, was wir Jahresfazit nennen. Also da schreibt die Führungskraft und der Mitarbeiter selber schreiben sich ein Fazit und machen so einen Rückblick auf das Jahr. Mhm. Ja? Da reden die einfach nochmal drüber, was war in dem Jahr irgendwie besonders, was waren, die schauen sich zum Beispiel solche Werte an, wie die Projektarbeitszeit. Das ist der Faktor, wie viel eine Person auf Projekten arbeitet oder andere Sachen eben tut. Die reden über eine Kompetenzentwicklung. Und das sind alles Sachen, wo der Mitarbeiter selber entscheiden kann, wie viel nehme ich die Führungskraft da rein oder nicht. Also ich glaube, die Intensität der Führungsbeziehung ist super unterschiedlich bei uns. Mhm. Da hast du Menschen, die wollen da eine ganz enge Führung haben und du hast Leute, die wollen eigentlich, es gibt auch Leute, die sagen, ich brauche eigentlich keine Führungskraft. Ne? Das ist ein bisschen, sind wir bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Wie viel Führung wollen Menschen? Das ist nicht homogen. Das ist ja individuell.
Ja, das finde ich auch wieder faszinierend. Ihr setzt dann einen Rahmen, den der Mitarbeiter aber nutzen kann oder nicht nutzen kann. Wenn er sagt, brauche ich nicht, muss er nur einmal im Jahr mit seinem Chef reden. Ne? Ja, das finde ich sehr schön. Ah, klingt gut. Ihr habt auch Funktionen abgeschafft. Wenn ihr keine Funktionen habt, wie weiß ich dann als Mitarbeiter, was ich eigentlich hier zu tun habe?
Also wir haben die Funktionen, Rollen abgeschafft und durch diese Kompetenzprofile ersetzt. Ja. Und die Kompetenzen, das sind letztendlich die Teile, die eine Person dann auch mit ihrer Persönlichkeit kombiniert, dann in die Projekte einbringen kann, in die Teams einbringt. Wir haben, was ich gerade angeschnitten habe, das mit der Projektarbeitszeit, das auch quantifiziert und haben gesagt, wir möchten gerne, dass Leute, die auf Projekten arbeiten, so 65-75% ihrer Zeit auf Projekten arbeiten und die anderen 35-25% sind für anderes da, wie zum Beispiel Weiterentwicklung, Gemeinschaft und andere interne Tätigkeiten, auch interne Projekte, an denen wir arbeiten. Ist auch ganz interessant, weil der Benchmark in den meisten Agenturen liegt bei 80%.
Ja, ist schön.
Ist auch wieder ein bisschen, ne?
Und trotzdem seid ihr profitabler.
Ne? Auch wieder spannend, ne? Ja. So, wie passt das zusammen?
Ja, genau. Ah ja, wunderbar. Und Gemeinschaft ist auch ein Teil, auf das man Stunden schreiben kann, wie man so hört, ne? So.
Ja. Ja. Also jetzt unsere Barcamps, die wir machen, oder wir machen zum Beispiel jetzt, schaffen wir dieses Jahr nicht, weil wir es ein bisschen spät angegangen haben, machen wir jetzt Anfang nächsten Jahres einen gemeinsamen Jahresabschluss, nennt sich das, ja. Also es ist ein Format, das dauert so ungefähr 3 Stunden. Wo wir Gruppen auslosen, die dann gemeinsam nochmal das Jahr reflektieren. Also das ist einfach der Gedanke, sozusagen nochmal Raum zu schaffen für eine Wesentlichkeit am Ende oder Anfang des Jahres. Ja? Wir losen 7er-Gruppen aus, damit eben eine Durchmischung stattfindet. Und dann haben wir ein Arbeitsblatt letztendlich vorformuliert mit anregenden Fragen. Da ist dann sowas drauf, wenn ich auf das Jahr zurückschaue, auf was bin ich stolz? Was habe ich dieses Jahr Neues gelernt?
Aber das sagen die sieben, die da ausgelost wurden.
Jeder von den sieben Personen hat so ein Blatt vor sich liegen und hat 15 Minuten Zeit zu schweigen und nachzudenken. Also sie sitzen in einem Raum und schweigen 15 Minuten. Ein Moderator ist dabei, der wird auch ausgelost. Also das ist auch so eine Haltung zu sagen, eigentlich das kann jeder moderieren von unseren Leuten und der schaut dann auf die Zeit.
Oh, das klingt ja sehr nach Zutrauen. Wir trauen euch zu, ihr
schafft das alles. Genau. Wunderbar. Ja, und dann hast du von diesen Fragen haben wir vielleicht so 5 bis 10 solche Fragen. Auch auf die kritischen Sachen eingehen. Also welche Situationen waren für mich anspruchsvoll? Wo bin ich dieses Jahr nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich gerne gekommen wäre? Wem aus unserem Team bin ich dankbar? Welcher Kunde hat mich besonders begeistert? Also alle solche Fragen, so ein Pool und die Leute picken sich einfach die Fragen, die sie machen wollen. Und dann hat jeder 5 Minuten später, wenn diese 15 Minuten rum sind, 5 Minuten auf seine Sicht zu teilen. Und das macht er in der Tiefe, wie er es machen will. Da hast du natürlich Leute, die machen es eher flacher und ein bisschen oberflächlicher. Und du hast da Leute, die öffnen sich da und teilen wirklich auch persönliche oder schwierige Themen oder bewegende Themen.
Und das machen sie vor allen.
Das machen 60. sie vor der Sechserrunde.
Ach, vor der Sechser.
Genau. Dann das ist der Teil, der dauert ja nur 1 Stunde, kommen wir wieder zusammen und teilen nochmal im Plenum ein paar Stimmen. Ist jetzt nur ein bisschen länger, weil wir davor noch einen Teil haben, wo wir als GF diese Fragen aus einer Firmenperspektive beantworten. Also wenn wir jetzt überlegen, was haben wir wahrgenommen 2019 zum Beispiel, dann teilen wir, worauf kann SpiritLink aus unserer Sicht stolz sein, ja? Wo haben wir uns schwer getan? Ja.
Aber das ist ein Mitteilen, aber nicht ein Diskutieren anschließend.
Das ist nicht ein Diskutieren.
Bleibt im Raum stehen.
Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für das Thema Gemeinschaft. Das ist uns ein Faktor, wo wir sagen, darauf wollen wir Zeit verwenden. Und da sagen wir und ermutigen wirklich die Leute, sagen, bitte achte darauf, dass diese Zeit stattfinden kann und dass wir dann nicht arbeiten. Also da sollen keine Projekte stattfinden.
Oder das war jetzt am Ende des Jahres,
genau,
hast du geschrieben.
Genau.
Oder am Anfang des Jahres.
Genau.
Und du hattest aber noch von Barcamps gesprochen. Mhm. Du machst mehrmals im Jahr auch interne Barcamps.
Genau, 3 Stück machen wir da im Jahr. Da machen wir freitags einfach die Agentur zu und machen einen Tag Barcamp.
Und mit welchem Ziel auch diese Gemeinschaft stärken oder hat es ein wirtschaftlich oder ein Business-Ziel? So im Sinne von, wir wollen was Neues machen oder so.
Ich denke wieder indirekt, ne? Also wir haben da ganz bewusst keine Themen abgesteckt, wo wir gesagt haben, darüber reden wir da, ja, sondern das ist ganz offen. Und ich glaube, wenn man sich die Themen von außen anschaut, wir haben da auch immer Gäste. Also wenn du Lust hast, kannst du gerne mal auch zu einem unserer Barcamps kommen. Das ist teilweise wahrscheinlich ein bisschen irritierend, weil wir hatten jetzt zum Beispiel bei dem letzten Barcamp gab es eine Session von einem Kollegen, der ist Imker, der hat gesagt, ja, wir könnten doch in unserem neuen Büro irgendwie einen Bienenstamm hier ansiedeln. So so eine Diskussion. Oder der Gunther, der andere Geschäftsführer, hat ein Buch gelesen von einem amerikanischen Soziologieprofessor zum Thema, warum Kulturen untergehen. Und hat da einfach so die Kernthesen geteilt. Und das ist dann relativ weit weg ja erstmal irgendwie von dem, was wir tun. Und wir glauben aber daran, dass es gut ist, solche Impulse zu schaffen und Raum für Impulse zu schaffen und uns auszutauschen über Dinge, die einem von uns irgendwie wichtig sind. Ja. Und damit, glaube ich, entsteht da viel Gemeinschaft und ich glaube, es entsteht auch viel Inspiration. Und ich weiß ja auch nach einem Barcamp ziemlich gut, wo sind denn Energien und wo sind dann irgendwie Gedanken. Und dann gibt es aber auch sehr, sehr konkrete Sessions, wo dann Leute sagen, hey, wir wollten schon immer mal uns mit dem Tool beschäftigen. Wir haben so ein kleines Mini-Tool, laden wir uns das mal kurz gemeinsam runter und probieren mal die Trial ein bisschen aus und probieren mal 45 Minuten mit dem Ding ein bisschen rum. Also ins Machen kommen dann, ne?
Ja.
Oder teilweise finden auch kollegiale Beratungen dann statt. Also da gab es mal eine Kollegin von uns, die gesagt hat, sie ist jetzt Junior-Projektmanagerin, aber tut sich wirklich mit Delegieren noch schwer. Könnten ihr ein paar Leute mal eine kleine kollegiale Beratung bieten, um ihr da zu helfen, wie sie da besser wird?
Toll, ne? Ja, sehr schön. Du hast auch davon gesprochen, dass ihr begonnen habt, Kunden mit in Barcamps oder mit Kunden Barcamps zu machen. Wie läuft das und was ist da für eine Idee hinter?
Also wir hatten so eine jährliche Kundenveranstaltung, die hieß immer Roundtable, ja. Und das ist irgendwie eine ganz lustige Entwicklung, wenn man das irgendwie über die Jahre sieht. Ganz am Anfang war die Kundenveranstaltung so, dass wir Vorträge gehalten haben, SpiritLink. Dann haben wir irgendwann gesagt, die Kunden würden eigentlich auch gern Kunden hören. Dann haben wir die Kundenprojekte mit uns vorstellen lassen. Dann irgendwann kam die Erkenntnis, das interessiert ja die Kunden nicht nur, ob wir die Projekte gemacht haben, sondern auch andere Projekte sind ja vielleicht spannender als die Projekte, die mit uns gemacht wurden. Dann haben wir die Kunden andere Projekte vorstellen lassen. Und dann gab es die Erkenntnis, dass die Kaffeepausen eigentlich immer spannender waren als dann die Vorträge unbedingt selber. Und dann haben wir World Café angefangen, mal 2 Stunden am Nachmittag noch zu machen. Und dann haben wir es irgendwann, habe ich Barcamp erlebt vor 4 oder 5 Jahren und dann haben wir es wirklich gesagt, komm, jetzt machen wir Barcamp. Und da hatten wir beim ersten, glaube ich, 15 Kunden dabei. Also das war ein echter Rückgang von der Teilnehmeranzahl gegenüber unseren Roundtables. Mhm. Ja,
weil die vielen sich noch nichts vorstellen konnten unter Barcamp.
Ich finde es auch schwierig. Ich finde es auch echt schwierig, weil es ein ungelerntes Format ist, ne? Ja. Oder noch nicht so verbreitet. Und jetzt haben wir, letztes Jahr waren es 40 Leute dann schon dabei und das ist jetzt, hat es abgehoben. Ja? Mhm. Jetzt funktioniert das.
Und wenn da 40 Kunden dabei sind, dann sind aber auch von euch eine Reihe von Mitarbeitern dabei.
Genau.
Die wollen ja davon profitieren.
Genau, ne? Von uns so 5 bis 8 Leute so dabei, genau.
Mhm. Ja. Okay.
Das ist aber, funktioniert super, ja.
Das klingt ja richtig gut. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was ich dich hätte noch fragen sollen?
Nee, ich würde einfach Einladung aussprechen, wenn irgendjemand da Interesse hat an Materialien oder irgendwie noch Nachfragen hat oder an Austausch Interesse hat, weil er selber gerade irgendwas ausprobieren will oder sowas, dann herzliche Einladung, auf mich zuzukommen.
Sehr schön, Markus. Herzlichen Dank.
Danke dir, Karl-Heinz. Spaß gemacht, danke.